SBS in deutscher Sprache. Peninsula Hot Springs ist ein Mineralbad der Extraklasse, 1,5 Autostunden von Melbourne entfernt. Über 50 von den Kulturen dieser Welt inspirierten Badeerlebnisse finden gesundheitsbewusste Besucher aus aller Welt hier, inmitten eines australischen Bush-Settings. Von kleinen versteckten Pools bis hin zum türkischen Hammam, europäischen Saunen und sogar einer Eishöhle erwartet die Besucher Entspannung für Körper und Seele. Unsere Reporterin Pamela Rauleder besuchte das preisgekürte Tourismusziel.
90 Minuten Fahrt und endlich bin ich angekommen hier auf der Mornington Peninsula bei den heißen Quellen. Über 50 Badeerlebnisse, inspiriert von den Kulturen dieser Welt, gibt es hier in einem wunderschönen australischen Ambiente. Gegründet wurde Peninsula Hot Springs 1997 von zwei Brüdern, Charles und Richard Davidson. Die Inspiration dazu bekam Charles, als er in Japan lebte und dort die heißen Quellen besuchte. Wir wollen erfahren, was es damit auf sich hat, was aus diesem Traum und dieser Inspiration geworden ist. Und ich mache mich jetzt einfach auf in die Hot Springs. Es ist ein kühler, regnerischer Tag hier in Melbourne dennoch. Der Parkplatz ist schon mal extrem voll. Die Leute scheinen sich nicht abschrecken zu lassen von kühlem Wetter. Natalie Garner ist von Peninsula Hot Springs und sie nimmt mich jetzt mit auf eine Tour.
This is what we call our bathing gully and our moon viewing pool, where you can actually sit in the pool and look up at the stars, but you are surrounded by nature. This particular area was very much inspired from the Japanese culture and the way that they do their hot springs.
Great, we're just heading into our body clay area now. This is where we use, there's clays that are sourced from around Australia, and each of them has different properties in them to help your skin and your hair, and it's actually quite a fun activity.
Es gibt ganz verschiedene Arten von Mineralerde für den Körper. Da gibt es die rote Erde, die braune Erde, die olivengrüne Erde oder auch diese weiße Erde. Und alle sind sehr reich an Mineralien, zum Beispiel Silikon, Calcium, Magnesium, Kalium. Den Hügel gelaufen sind wir jetzt angekommen auf der anderen Seite der Hot Springs in einem natürlichen, riesengroßen Amphitheater. Eine wunderschöne große Bühne in orangefarbenen australischen Ockertönen. Gegenüber 7 neue Pools, in denen Menschen baden, sich aufwärmen und einfach die Aussicht genießen. Hier finden Konzerte statt, hier finden Wellnessaktivitäten statt. Das Ganze angelegt und getrennt von einem kleinen Bach. Das heißt, die Akustik wird besonders gut verstärkt durch dieses Wasserambiente. Mir wurde sogar gesagt, dass man sich in all den 7 Pools ins Wasser zurücklegen kann. Es gibt Lautsprecher, die sind eingebaut im Pool und man kann dann die Konzerte und die Klänge genießen, während man im Pool im Wasser liegt, ganz entspannt nach oben schaut. So, jetzt gehen wir weiter zu der Fire and Ice Experience.
It's the cold plunge. So this is the area where we do the fire and ice experience. So we've got 2 group saunas, both a dry and a wet. What we do at the moment is the fire and ice experience, which is guided by a host. Which involves going to the sauna, into the cold plunge pool, back into the sauna, into the ice cave, back into the sauna, and then into the refrigerated ice plunge. So the ice plunge is at about 4 degrees, so quite cold, and then usually we try and see if people can last, say, 30 seconds up to a minute, sometimes longer, in the ice plunge.
Also wir gehen mal hinein hier in die Eishöhle. Die Tür geht auf und ja, ich bereite mich schon mal vor, dass es kalt wird. Es ist eine Höhle aus Stein. Die erste Höhle, ja, es geht noch, es ist noch recht angenehm. Jetzt geht die zweite Tür auf, wir gehen mal rein. Natalie, wie kalt ist es hier drin?
This is about -4 degrees, and then if you go into, we've actually got a deep freeze chamber as well, which I believe is around -20 degrees.
Okay. -20 Grad, die zweite Höhle. Ich bin hier gerade mal durchgegangen und ja, man kommt sich in der Tat vor wie auf einem Gletscher in der Schweiz oder Österreich. Oh. Jetzt schauen wir mal rüber in die heiße Sauna. Ja. Jetzt gehen wir rein in die Sauna. Also hier in der Sauna ist es natürlich schön warm reingekommen. Es gibt eine Trockensauna und dann gibt es ein Dampfbad. Also man kann einfach selber kommen und in die Eishöhle reingehen und in die Sauna. Oder wie gesagt, man kann Feuer und Eis buchen und unter Anleitung dann zwischen heiß und kalt wechseln und das ganze System mal richtig auf Vordermann bringen. Ein Stück weiter hier ist das Wellness Center. Hier werden Aktivitäten angeboten von Yoga über Relaxation und Massage, was man alles machen kann. Und die Vision hier ist auch, dass alles noch erweitert wird auf ein wirklich großes Wellnesszentrum. Baden war der Anfang, aber jetzt soll alles noch weiterentwickelt werden. Mit Glamping, mit Übernachtungsmöglichkeiten, mit einem weiten Wellnessangebot möchte man hier weitergehen und wirklich international Schlagzeilen machen als eines der großen Wellnesszentren weltweit. Wir sind jetzt hier reingegangen in ein kleines Gebäude ganz auf der anderen Seite der Peninsula Hot Springs. Und ich sitze hier mit Charles Davidson. Er ist der Mitgründer der Peninsula Hot Springs. Er ist immer herzlich willkommen. Charles, wie kam es zu der Idee? Sie haben ja auch einen deutschen Hintergrund. Sie haben ja schon erzählt, einige Jahre in Berlin hinter sich, wo Sie Deutsch gelernt haben. Vielleicht erstmal hallo.
Ja, guten Tag. Es war 35 Jahre vorher. Als ich in Deutschland gewesen war und habe ich fast ganz alles vergessen haben. I will have to speak in English because that's my German is not so good at the moment. I lived in Berlin and that was a great influence on me because it taught me about a world where people need to be connected. And my experience in Japan, bathing in pools in 1992, was an epiphany moment which said to me, maybe this is the opportunity and this is the avenue for people to connect, bathing in hot water. And then I met somebody in 1997, a few years later, and they said, what would you like to do with your life? And I said, I would love to do hot springs. And they said, I think there's hot water on the Mornington Peninsula. I then checked up and found that there was hot water deep underground in this area, and I followed up. I got my brother involved, we bought some land and we started the process. And that process took us 8 years from when we bought the land to when we could open the front doors. After finding out in 1997 that there was hot water here, I jumped on an aeroplane and started traveling around the world. In Austria, I have visited some hot springs, and one is at a place called Aquadome. And that place, it had amazing saunas, just incredible sauna cultures, and they have a thing called Aufguss, and using the saunas for connecting with each other, but also for healing and for sweating and for health, for really amazing hot-cold therapies. And that has led us to build some beautiful sauna facilities.
Der australischen Aborigines sind auch sehr präsent hier auf den Peninsula Hot Springs. Es ist eingebracht in diese ganze Badeerfahrung, in das Erlebnis.
What the Aboriginal people have done or been able to do is learn how to live in harmony with nature. And I felt that that was something that we had to learn from, and it was something from the very beginning. So from day one of our facility, from day one of our research, we have been engaging with different Aboriginal communities.
Yeah. alle Pools hier sind mit natürlichem Mineralwasser gefüllt. Mineralwasser hat einen Gesundheitseffekt, den die Europäer, den man weltweit in Japan in den unterschiedlichen Regionen schon lange kennt.
The mineral water here is classified as a sodium chloride bicarbonate spring and it's got high levels of minerals like magnesium, potassium, boron, selenium, sodium, bicarbonate. For me, the number one benefit is that you are able to stop, slow down, relax and be at one with yourself and then be able to talk to the person in front of you. I think connection is the number one thing that it actually offers.
Peninsula Hot Springs ist vernetzt in Australien, aber auch weltweit arbeitet diese Organisation, das kleine Unternehmen hier auf der Mornington Peninsula, zusammen mit Experten aus der ganzen Welt, die sich in Sachen Baden, in Mineralkultur auskennen. Einer, der gerade hier ist, aus Europa, aus der Schweiz, ist Roland Liemann. Er macht ein Sabbatical hier und schaut sich die australischen Hot Springs an. Was haben Sie schon gesehen in Australien, was unterschiedliche Badekulturen und Hot Springs sind? Herr Liemann.
Das ist der viel engere Bezug zur Natur, zur Kultur. Die Integration der Geschichte, der Tradition, der Fauna, vor allem der Flora, die Umgebung der ganzen Thermalbäder, das ist ein wichtiger Aspekt. Sie sind breiter aufgestellt und dann ist alles, spielt sich in der Natur ab. In Europa ist das aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Wir haben Thermalbäder, das sind künstliche Bauten mit Aussicht in die Natur, das probiert man auch zu optimieren. Man hat vielfach die Kombination mit Bewegungsangeboten, Sport und Baden zum Runterfahren. Die Ziele sind die gleichen. Man hat in Europa eine intensivere Saunakultur noch. Vor allem in Deutschland ist die ja sehr, sehr ausgeprägt. Charles hat das auch gesagt, dass er das hier integrieren will mit Aufguss und so weiter. Da ist man in Deutschland noch weiter. Aber ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt, die stärkere Integration, dass alles in der Natur stattfindet, nicht in einer künstlichen Umgebung, einfach mit Aussicht in den Wald.
Zurück auf das Badeerlebnis hier. Sie haben gerade eine Tour hinter sich. Was ist Ihr erster Eindruck nun von dieser heißen Quelle? Was ist vielleicht neu und einzigartig? Was hat Sie besonders beeindruckt?
Die Größe an Boden, der zur Verfügung steht. Und auch die Variabilität, die Vielfalt der Angebote, die Charles hier umsetzt und immer wieder neu belebt. Das Badegeschäft ist auch relativ ein schnelllebiges Geschäft. Auch der ganze Wellness-Trend, die kommen wieder neu. Und er ist dank seiner Größe, die er hat, vom verfügbaren Boden her in der Lage, da immer wieder neue Impulse zu setzen, immer wieder etwas Neues zu bringen und das Produkt im Lebenszyklus sehr aktuell zu halten. Und dann gelingt es ihm trotz der Größe mit den vielen kleinen Pools, die er hat, eine Privatsphäre zu schaffen, die nicht einer Fabrik gleicht. Und auch der Aspekt des Miteinander im Wasser sitzen, das hat mich sehr beeindruckt heute Morgen. Also es waren Leute aller Hautfarben miteinander im Wasser und hilft vielleicht auch gewisse andere Aspekte im gesellschaftlichen Sinn weiterzuentwickeln. Ich glaube, Baden und der ganze Wellness-Trend kann durchaus gewisse gesellschaftliche Entwicklungen fördern, die erwünscht wären.
In Australien gibt es Mineralquellen in allen Bundesstaaten. Auch in Victoria boomt das Geschäft. Es gibt neue Quellen, neue Häuser, die eröffnet werden sollen in den kommenden Jahren. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Charles Davidson, wo soll diese Reise noch hingehen?
I feel like we've just come to the beginning. We actually have another hot spring, which we purchased a few years ago in New Zealand. And we have just 2 weeks ago bought one in a site for a future one in the town of Metung in East Gippsland. Now, what we want to do is connect these, but not just those in our own group. We actually want to connect them with other hot springs right across the state of Victoria and right around Australia and then globally. We want to see that hot springs have the potential to be a connector of people, to produce nicer communities and more friendly, connected communities. There isn't an end goal, but there is a journey, and I really see it as a direction which we're taking, which is really designed to help people enjoy a better life.
Eine Reportage von den Peninsula Hot Springs, ein Traum, der 1979 begann und heute ja, 450.000 Besucher anzieht, jedes Jahr. SBS-Reporterin Pamela Raulider war für uns da, südlich von Melbourne. Didgeridoo-Spieler gibt es in Deutschland einige, doch Leute, die sich wissenschaftlich mit Didgeridoos beschäftigen, gibt es kaum. Frank Geipel tut beides. Der Thüringer hat sich gefragt, warum aus seinem Lieblingsinstrument überhaupt verschiedene Töne herauskommen können. Die Lösung hat er mit Hilfe von komplexer Mathematik und Physik gefunden. Unser SBS-Korrespondent Daniel Salk hat den Wissenschaftler getroffen und ihn gefragt, was denn so interessant an dem Didgeridoo sei.
Frank, wie ist es denn gekommen, dass du begonnen hast, Didgeridoo zu spielen, dich für dieses Instrument zu interessieren?
Inzwischen ist es schon wirklich über 20, 25 Jahre her. Irgendwann bin ich Mitte der 90er auf ein Geräusch gestoßen, was ich so faszinierend fand, weil es auch nicht elektronisch erzeugt war, weil es akustisch erzeugt war. Und habe dann mitbekommen, was damals Mitte der 90er sehr schwer war, dass es das Naturkultinstrument der nordaustralischen Aborigines ist. Und dann habe ich den Entschluss getroffen, das musst du auch machen. Ich habe dann auf einfachen Plastikrohren gespielt, die stehenden Wellen erzeugt. Und es ging dann sehr schnell, dass ich einfach bestimmte Vorstellungen entwickelt habe, wie muss so ein Instrument spielbar sein, wie muss das klingen, und dann begann eine sehr lange Reise.
Du hast es eben gesagt, du hast dich dann mit beschäftigt, wie muss so ein Instrument aufgebaut sein, aber dann irgendwann wurde deine Vorstellung davon über den Haufen geworfen. Was ist denn damals passiert?
Nach 3-4 Jahren bin ich irgendwie etwas müde geworden, und das war dann genau die Zeit. Und zwar, jetzt muss man sagen, das Instrument kommt von den Aborigines aus dem Tropen Australiens, aus dem Arnhem Land. Und ein Clan, der Yolngu-Clan, wo der Clan-älteste Chalugur Vivi ist. Und die deutsche Didgeridoo-Szene hat damals 2002 erstmalig den Yolngu-Clan für eine Yidaki Masterclass, Yidaki heißt das Instrument, außerhalb Arnhem Land geholt und hat im Schwarzwald 2 Wochen lang eine Yidaki Masterclass gehalten. Ich war so fasziniert, was für Klänge dort rauskommen können, und war dann sehr, sehr desillusioniert, weil das, was ich gespielt habe, war total flach im Vergleich zu dem.
Das war aber gleichzeitig, damals hast du gesagt, Frank, so ein Moment für dich, der dich nochmal an das Instrument gefesselt hat, oder?
Der hat mich an das Instrument gefesselt. Und zwar, das war ein Erlebnis. Und zwar, es gab damals sehr wenige weiße Didgeridoo-Spieler, die bestimmte traditionelle Techniken gespielt haben und spielen konnten. Einer davon war Sven Mulder. Und ich habe ihn live gehört, wo er mit relativ wenig Energie dermaßen kraftvoll gespielt hat. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann mit akustischen Analysen und mit meinem physikalischen, naturwissenschaftlichen Background versucht habe, diese Effekte zu beschreiben, woher kommen die. Und das war dann bei mir der Einstieg, mathematisch-physikalische Modelle zu entwickeln, um dann dieses Instrument ja quasi digital im Computer zu beschreiben.
So für den Laien, der sieht wahrscheinlich einem Didgeridoo einfach nur ein Holzrohr und in einem anderen Didgeridoo ebenfalls nur ein Holzrohr. Aber so mit dem naturwissenschaftlichen Blick und dem Blick eines ja, Didgeridoo-Liebhabers ist das was komplett anderes für dich, oder?
Ja, also optisch gesehen sind es wirklich einfache Rohre. Und so gesehen sieht das Instrument auch sehr einfach aus. Aber akustisch gesehen definiert der Innenformverlauf des Rohrs, das spielbare Klangspektrum und überhaupt die Spielbarkeit des Instruments. Und um das mathematisch-physikalisch zu beschreiben, man braucht da höhere Mathematik. Das zeigt dann, dass dieses scheinbar einfache Instrument eines der kompliziertesten Instrumente ist in der wissenschaftlichen Beschreibung. Und ich hatte dann nach 1-2 Jahren dann ein Modell in der Hand, ein mathematisch-physikalisches Modell, wo ich die Akustik ziemlich gut beschreiben konnte.
Frank, du hast mir ja vorhin verraten, du kommst eigentlich aus Thüringen, wohnst mittlerweile schon lange in Oberbayern. Da ist ja das Didgeridoo jetzt nicht sehr verbreitet, sage ich mal. Was sagen denn dann deine Freunde, deine Bekannte dazu, wenn du dich so eingehend auch aus wissenschaftlicher Sicht mit diesem Instrument beschäftigst?
Ich muss sagen, viele verstehen es vielleicht nicht, aber ich bin da ein bisschen ein Extremist. Wenn mich was sehr interessiert, dann möchte ich das so weit beschreiben, wie es geht. Und die Szene, die diese auch so traditionellere Spielstile spielt, in der Szene war ich dann schon relativ schnell bekannt, weil ich einfach zeigen konnte oder ich konnte Instrumente designen, mit denen man bestimmte Klangeffekte spielen konnte, ja, was bis dahin nicht so einfach ging.
Jetzt lass uns nochmal zurückblicken, ganz kurz am Anfang, als du das erste Mal Kontakt zu diesem Instrument hattest. Hast du damals gedacht, dass dieses Instrument, dieses hohle Rohr, dass das in dir auslösen kann, dass du dich so eingehend damit beschäftigen wirst?
Das habe ich damals nicht gedacht, weil ich habe in der Vorphase habe ich mich mit elektronischer Klangerzeugung beschäftigt und kurioserweise, also ich höre heute auch noch interessante elektronische Musik, aber so ein Instrument zu spielen ist viel interessanter, weil der ganze Körper ist Mitinstrument. Und mein Höhepunkt war dann, ich wollte spüren, wie das Land meinen Spielstil beeinflusst. Und war deshalb 2009 einer der 10 Teilnehmer der Yidaki Masterclass in Nordost-Arnhem-Land im Gikal Outstation. Und das war ein sehr prägendes Erlebnis, weil einfach dieses Wahrnehmen der Lebensphilosophie, der Dreamtime-Philosophie der Ureinwohner gibt so viel her, was uns in unseren westlichen Zivilisationen einfach fehlt.
Ja, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.